Seit dem 24. Juni beherrscht eine Hitzewelle das Wetter in Deutschland. Die Hitze dörrt uns fast das Hirn aus. Alle Kreatur stöhnt, es wird geschwitzt, ob man will oder nicht. Die einzige Rettung in dieser Zeit, das Schwimmbad, der See, Abkühlung. Ich hoffe, dass die Predigt einiges an Erfrischendem enthält. Thema heute ist Schwimmen. Genauer gesagt, die Frage, darf ein Christ schwimmen? Ich weiß nicht, ob Sie sich mit dem Thema schon beschäftigt haben. Ich bis vor kurzem noch nicht. Mir ist das Thema gewissermaßen durch das Wetter diktiert worden. Darf ein Christ schwimmen? An der Uni sagte ein anderer Student spontan zu mir, Schwachsinn, natürlich darf ein Christ schwimmen. Eine kurze Antwort. Ich möchte versuchen, in den nächsten Minuten etwas seriöser und ausführlicher auf dieses Thema einzugehen. Zunächst, wie bin ich überhaupt auf diese Frage gestoßen? Ich habe in meiner Bibel gestöbert. Man findet so gut wie überhaupt nichts zum Thema Schwimmen, dafür aber ganz andere interessante Dinge. Das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten. Sie kennen die Geschichte, sie wurden verfolgt von den Ägyptern und kamen irgendwann an ein Hindernis, das sogenannte Schilfmeer. Ja, was hat Gott gemacht? Er hätte sagen können, so liebe Israeliten, ihr hättet lang genug in Ägypten trainieren können, jetzt schwimmt mal um die Wette. Er hätte noch einen Preis aussetzen können für den schnellsten israelitischen Schwimmer. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat die Fluten geteilt und das Volk Israel konnte trockenen Fußes hindurchziehen. Ein anderes Beispiel, Petrus. Jesus kam auf dem Wasser angelaufen und auch Petrus konnte wenigstens eine Zeit lang laufen auf dem Wasser. Keiner schwimmt. Der Mensch wurde von Gott geschaffen, um auf festem Untergrund zu leben. Wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte anschauen, dann sehen wir, am fünften Tage wurden die Meeresbewohner erschaffen und einen Tag später, am sechsten Tage, wurden die Menschen als Erdbewohner erschaffen. Der Mensch ist also geschaffen für festen Untergrund. Und Adam und Eva, die ersten Menschen, hatten tatsächlich so einen festen Untergrund. Sie hatten das Paradies, in dem sie sich frei bewegen konnten. Sie hatten aber auch einen festen Halt, der viel wichtiger ist. Sie hatten Gott. Sie sind geschaffen worden, um mit diesem doppelten Halt zu leben. Einige Zeit hatten Adam und Eva auch tatsächlich diesen festen Halt in ihrem Leben. Und dann geschah etwas, was die Menschheit grundlegend beeinflussen sollte. Adam und Eva aßen von der verbotenen Frucht. Sie sündigten, oder wie man es in der Schwimmsprache ausdrücken könnte, sie gingen gewissermaßen den Bach runter. Ihre Grundlage veränderte sich, die Beziehung zu Gott wurde gestört. Die Menschen hatten ihren festen Halt verloren. Und seit diesem denkwürdigen Ereignis verbindet uns Menschen, auch uns, die wir heute Morgen hier sind, eins: Wir sind alle auf der Suche nach einem festen Halt. Sie sind auf der Suche und ich bin auf der Suche. Oder genauer gesprochen, viele von Ihnen waren auf der Suche und auch ich war auf der Suche, denn es gibt Rettung. Der Mensch schwimmt und es scheint, wenn man sich mal die Masse anschaut, dass aus diesem Schwimmen gar nicht mehr herauskommt. Ich habe das Thema überschrieben, oder den ersten Teil meiner Predigt überschrieben, der Mensch muss schwimmen. Dieses Urteil hängt über jedem Einzelnen von uns. Der Mensch muss schwimmen, bereits bei der Geburt greifen wir auf eine 9-monatige Schwimmerfahrung zurück. Das Fruchtwasser, aber um diese Art des Schwimmens geht es nicht, sondern es geht um ein anderes Schwimmen. Wir Menschen müssen schwimmen, weil wir im Gegensatz zu Adam und Eva ohne festen Halt das Licht der Welt erblicken. Der Mensch, wir müssen schwimmen, weil wir nicht untergehen wollen. Der menschliche Selbsterhaltungstrieb ist aktiviert. Wir suchen nach einem Sinn für unser Leben, eine lebensnotwendige Basis, denn wir wissen alle, dass Schwimmen auf die Dauer nicht unser Lebensstil sein kann. Es ist viel zu ungesund. Wir brauchen festen Grund. Wir unterscheiden uns alle in der Art, wie wir schwimmen oder auch wie wir geschwommen sind. Es gibt grob gesprochen zwei unterschiedliche Schwimmtypen. Vielleicht entdeckt sich der eine oder andere in den beschriebenen Lebenssituationen wieder. Da ist zuerst der No-Future-Typ, um das mal zu übersetzen, also ein Mensch, der keine Zukunft sieht. Er schwimmt einfach nur, um nicht unterzugehen. Die Hoffnung auf Land unter den Füßen hat er längst begraben. Er oder sie lebt nach dem Motto: Was soll ich noch Leistung bringen, wo es doch sowieso nichts bringt? Ursache für dieses Schwimmen ist häufig eine Frusterfahrung. Man ist voller Elan gestartet und dann brutal ausgebremst. Ein Beispiel dafür ist die bekannte Reeperbahngröße Rocky. Einige von Ihnen kennen ihn. Vielleicht, er ist zwar schon ein paar Jahre tot. Ein Mann, der von Kopf bis Fuß tätowiert war, Irokesenschnitt, das heißt in der Mitte noch ein paar Haare stehen hatte. Er hatte zwei Frusterlebnisse, die ihn total aus der Bahn geworfen haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er als Fluchthelfer tätig. Er wurde verraten und wanderte dann in der ehemaligen DDR ins Gefängnis. Dort ohne Hoffnung für die Zukunft begann er sich zu tätowieren. Ein bisschen im Gesicht und an anderen Stellen. Und programmierte damit schon sein zweites Frusterlebnis vor. Er wurde dann von der Bundesrepublik Deutschland als politischer Gefangener freigekauft, bekam eine Anstellung im sozialen Bereich bei der Kirche, eine Tätigkeit, die ihn ausgefüllt hat, so lange, bis sein Vorgesetzter gewechselt hat. Er bekam einen neuen Chef und er war entsetzt von diesen Tätowierungen und hat gesagt, also mit so einem Mann kann ich nicht zusammenarbeiten, und hat ihn trotz seiner guten Leistung entlassen. Für Rocky war das eine riesige Enttäuschung. Ihm hat es den Teppich unter den Füßen weggezogen. Er ist dann nach Hamburg gezogen, dort auf die Reeperbahn gegangen und hat den größten Teil seines Lebens dort in der sogenannten Halbwelt verbracht. Er ließ sich treiben, ließ sich gehen und machte alles mit, was man halt so macht. Ich weiß nicht, ob Sie so ein No-Future-Typ sind, der keine Zukunft mehr sieht, oder ob überhaupt so jemand unter uns ist. Ihre Lebenserfahrung oder Ihr Leben sah bestimmt anders aus als die von Rocky. Aber Resignation und Frustration spielt gewiss eine Rolle. Das ist vielleicht ein Mensch, der Sie enttäuscht hat. Vielleicht sind es auch mehrere Menschen. Vielleicht sind Sie auch vom Staat enttäuscht oder von der Kirche. Die Geschichte von Rocky geht noch weiter. Er hat festen Halt gefunden und auch Sie können festen Halt finden. Aber zuerst gehe ich noch auf den zweiten Schwimmtyp ein. Das ist der entgegengesetzte Typ. Der erste lässt sich so mehr oder weniger treiben und der zweite ist der Leistungsschwimmer. Immer auf der Suche nach einem festen Halt. Schwimmstil und Schwimmrichtung werden variiert, um ja schnell an irgendwie Land zu kommen. Das sind Menschen mit einem fast unerschütterlichen Optimismus. Jeder Spur und jedem Hinweis wird nachgegangen. Ich habe vor einigen Jahren so einen Menschen kennengelernt beim Studieren. Das war auch ein Student, Anfang 40. Es gibt ja auch Studenten, die ein bisschen länger studieren. Wir sprachen über diese sinnige Frage, darf man Fliegen töten? Und er sagte zu mir selber, er hat viele Religionen durchprobiert, er hat sich mit vielen Weltanschauungen beschäftigt und jetzt endlich hat er es gefunden, der Buddhismus ist es. War es zumindest damals, ich weiß nicht, was er jetzt glaubt. Deshalb darf er auch keine Fliegen töten. Es ist ein Leistungsschwimmer, der unterwegs ist, der Land erreichen möchte. Und in der Tat, es gibt einige, es gibt vielleicht sogar viele, die aus eigener Kraft Halt für ihr Leben finden. Denken sie wenigstens. Im Meer der Sinnangebote treiben viele Eisschollen und Eisberge, die von uns Menschen gerne als Land akzeptiert werden. Ein Ertrinkender klammert sich bekanntlich an jeden Strohhalm und so eine Eisscholle bietet für eine lange oder auch für eine kurze Zeit festen Halt. Der Sozialismus war so eine Eisscholle. Es war für viele Jahre ein vermeintlicher Halt. Und dann kamen plötzlich heftige politische Klimaveränderungen. Die Eisscholle begann zu schmelzen und zigtausend Menschen verloren ihren Halt. Manche, wie zum Beispiel Erich Honecker, der doch vielen bekannt ist, haben dieses Schmelzen gar nicht wahrgenommen und sind dann, ja, fast in ihrer Blindheit mit einem Eiswürfel in der Hand untergegangen. Interessant für mich die Feststellung, dass gerade in diesen sozialistisch geprägten Ländern Sekten boomen. Wenn man sich das anschaut, jede kleinere oder größere Sekte hat eine Abordnung in Russland, in den neuen Bundesländern. Und sie haben einen riesigen Zulauf. Für mich ein Zeichen dafür, dass sich die Menschen so sehr an die Eisschollen gewöhnt haben, dass sie dankbar sind für jede neue Eisscholle, die sich bietet. Neudeutsch könnte man das als Eisschollen-Jumping bezeichnen, ein Springen von Eisscholle zu Eisscholle. Menschen, die meinen, die Wahrheit gefunden zu haben und sich doch an das falsche Fundament halten. Und ich weiß nicht, was Sie von sich sagen, ob Sie sagen, ich habe schon einen Halt für mein Leben gefunden. Wenn ja, dann müssen Sie sich und auch ich mich fragen lassen, habe ich wirklich festen Grund unter den Füßen oder klammere ich mich an eine Eisscholle? Dieses lange Schwimmen der Menschheit seit zigtausend Jahren hat Auswirkungen auf uns und hat auch Auswirkungen auf die Gesellschaft. Es hat unangenehme Begleiterscheinungen. Vor einigen Jahren bin ich durch den Starnberger See durchgeschwommen und es hat auch riesigen Spaß gemacht, wenigstens bis zur Mitte des Sees. Und dann begannen meine Hände taub zu werden. Ich hatte kein Gefühl mehr in den Fingern, dachte, na, das schlabbert nur noch so rum. Hab dann ständig Gymnastik gemacht beim Schwimmen. Mir hat die Kälte zu schaffen gemacht. Mein Körper fing an zu unterkühlen. Und das ist auch ein Problem, das uns in unseren Tagen beschäftigt. Diese Kälte, die uns umgibt, also jetzt nicht draußen, wenn wir rausgehen, dann empfängt uns wahrscheinlich wieder Hitze, sondern diese Lieblosigkeit, die uns umgibt, man zeigt sich die kalte Schulter, das Wort von der Ellbogengesellschaft ist geprägt worden, Liebe spielt immer weniger eine Rolle, nicht mehr in Partnerschaften, geht auch immer mehr zurück in Familien. Neben der Unterkühlung ist noch eine andere Wirkung des Wassers von negativer Bedeutung für uns Menschen. Die Haut weicht auf, das heißt, Konturen verschwimmen, Normen und Werte werden verwässert, werden aufgeweicht. Und welche Spuren das in unserem Leben und unserem eigenen Handeln und Denken schon hinterlassen hat, kann jeder selber überprüfen. Man kann es aber auch sehen, wenn man mal einen Blick in die Zeitung riskiert oder sich Fernsehen anschaut. Der Mensch muss schwimmen. Wir sind dazu verurteilt und das Frustrierende daran, wir haben keine Chance, aus eigener Kraft auf festen Grund zu kommen. Die Bibel spricht an mehreren Stellen davon. Traurig, wenn das alles wäre. Wir könnten dann so als No-Future-Typen im Sinne oder im Stile einer Thermalbad-Nixe durch dieses Meer der Sinnangebote dümpeln, könnten uns freuen an unseren schönen Schwimmbewegungen, also gewissermaßen im Schwimmnarzissmus unseren Sinn finden. Wir können auf das Schwimmen achten, ohne jemals festen Grund unter den Füßen gespürt zu haben. Aber es gibt einen Ausweg, nicht Baywatch oder DLRG, sondern Gott persönlich hat sein Rettungsboot geschickt, um uns zu retten. Zweiter Teil der Predigt, das Seerettungsprogramm Gottes. Sie kennen das Rettungsboot Gottes vielleicht aus eigener Erfahrung. Vielleicht haben Sie selber schon von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Vielleicht haben Sie es aber auch noch nie gesichtet. Oder Sie haben es schon angepeilt auf Ihrem Radarschirm und Sie schwimmen jetzt drauf los. Sie wollen sich von Gott retten lassen. Leider gibt es Menschen und gibt es viele Menschen, die das Boot sehen, aber es nicht besteigen. Es ist ihnen nicht standesgemäß. Wenn sie sich schon nicht aus eigener Kraft retten lassen können, dann sollte es doch wenigstens eine spektakuläre Luftrettung sein oder ein komfortables Rettungsboot. Und was ist? Gott schickt ein schlichtes, einfaches Holzkreuz, um uns zu retten. Sie sind enttäuscht, dass dieses einfache Gebälk ihnen im Meer der Sinnlehre entgegenschwimmt. Im Alten Testament wird uns von einem Mann berichtet, der ebenfalls von dieser Einfachheit Gottes schockiert war. Es ist Naeman, ein Mann, der von Kopf bis Fuß mit Aussatz behaftet war, der zu Elia, dem Propheten, ging, um sich von Gott heilen zu lassen und der Gottes Auftrag an ihn war dann, geh zum Jordan und tauch 7-mal unter und du wirst geheilt sein. Und Naeman war enttäuscht. Er hatte mit einer spektakulären oder schwierigen Heilung gerechnet. Er war sogar bereit, seine Reichtümer einzutauschen gegen Gesundheit. Und Gott überraschte ihn mit Schlichtheit. Naeman musste schließlich überredet werden, überhaupt von diesem einfachen Gebot Gottes Gebrauch zu machen. Und dann war er beschämt. Naeman wurde geheilt. Und Gottes Seerettungsprogramm für uns ist ein einfaches Holzkreuz. Vor mittlerweile fast 2000 Jahren kam Gottes Sohn, so wie wir es auch vorhin im Glaubensbekenntnis gesagt haben, zu uns auf die Erde, um für unsere Sünden zu sterben und auch dann wieder aufzuerstehen, um uns zu retten. Und im Johannesevangelium heißt es, dass Jesus der einzige Weg ist. Der einzige Weg zu Gott und, um in der Schwimmsprache zu bleiben, Jesus ist das einzige Rettungsboot, das uns auf festen Grund bringen kann. Was von uns erwartet wird, ist, dass wir von diesem Angebot Gebrauch machen. Rocky, ich habe ihn schon erwähnt, hat von diesem Angebot vor einigen Jahren Gebrauch gemacht. Jugendliche sprachen ihn auf der Straße an und begannen einfach über ihren Glauben zu reden. Sagten, ja, wir haben einen festen Halt und obwohl du so kaputt aussiehst, und so kaputt bist, auch du kannst einen festen Halt für dein Leben bekommen. Und Rocky hat dann im Gebet sein Leben unter die Regie Jesu gestellt und hat gesagt, ja, ich bin sündig und so kann es nicht weitergehen. Ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden und werde du nun der Chef in meinem Leben. Er hat dann auch Anschluss an eine Gemeinde in Hamburg gefunden und hat mit vielen Menschen über seinen neuen Glauben, über seinen Halt gesprochen, unter anderem auch mit seinem Freund, dem bekannten Rockmusiker Udo Lindenberg. Gottes Angebot überrascht durch seine Schlichtheit und wir brauchen nur davon Gebrauch zu machen. Vor knapp 6 Jahren sprach ich mit einem Mann in Fulda über alles Mögliche, auch über Glauben. Er war zu einer Veranstaltung, bei der ich war, mit einem Freund gekommen, beide ungefähr 40 Jahre alt, beide Alkoholiker. Bernd, so heißt der Mann, war mehrfach vorbestraft oder ist mehrfach vorbestraft. Und er sagte dann zu mir, hör auf damit, mich kann Gott nicht mehr retten, mich kann kein Mensch mehr retten, ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben. Und wenige Monate später bekam ich einen Brief aus Fulda von einem Menschen aus der Gemeinde, der mir schrieb, dass dieser Bernd bereits 2 Wochen nach dem Gespräch sich von Gott hat retten lassen, dass er ernst gemacht hat und sein Leben unter die Regie Jesu gestellt hat. Er hat dann auch begonnen, sein Leben zu verändern. Und das zeigt wieder, dass keiner von uns so weit hinausschwimmen kann, als dass Gott ihn nicht mehr retten könnte. Die Stürme um uns können noch so heftig toben. Jesus Christus hat sich aufgemacht, um jeden Einzelnen von uns auch dort zu helfen. Kein Mensch ist unrettbar oder wie ich das auf dem Autoaufkleber jetzt gelesen habe, für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle, wir müssen uns nur retten lassen. Begonnen habe ich die Predigt mit dem Punkt, der Mensch muss schwimmen, habe eben das Seerettungsprogramm Gottes vorgestellt und möchte abschließend kurz auf die Frage eingehen, darf ein Christ schwimmen? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich sind wir doch gerettet und haben jetzt festen Halt für unser Leben. Wir können jetzt unserer Bestimmung gemäß leben. Und es gibt Christen, die jedes Schwimmen im übertragenen Sinne ablehnen. Wehe, es kommen Zweifel oder schlechte Gedanken, Zeiten der Unsicherheit. Es sind Christen, die Angst vor dem Schwimmen aufbauen, die Schiffbruch erleiden, wenn sie dann tatsächlich mal in Durststrecken hineinkommen mit ihrem Glauben. Sie verhalten sich dann so, wie ein Junge, dem ich vor einigen Monaten vielleicht vor dem Ertrinken bewahrt habe. So genau weiß ich das nicht. Ich lag in Heusenstamm im Schwimmbad an der Massagedüse und plötzlich hörte ich Hilferufe im Nichtschwimmerbecken. Ein kleiner Junge tauchte auf, tauchte wieder ab, kam wieder hoch, spuckte, rief, ging wieder unter. Und ich hing am Rand und dachte nur, warum stellt er sich nicht hin? Der könnte sich doch einfach da hinstellen und tief durchatmen. Oder wenn er da nicht stehen kann, kann er doch 1 Meter zurücktauchen und sich dorthin stellen. Irgendwann habe ich ihn dann rausgezogen und mir ist bewusst geworden, was wir an der Uni auch gelernt haben. Menschen, die ungeübt sind im Schwimmen, zum Beispiel Anfänger, verkrampfen in Notsituationen. Sie können dann selbst im flachen Wasser ertrinken, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, sich hinzustellen. Sie versuchen nur mit aller Kraft noch Luft zu bekommen und über die Wasseroberfläche hinauszukommen. Und genauso reagieren viele Christen oder einige Christen, wenn sie in Notsituationen geraten, wenn sie merken, eigentlich bin ich doch auf festem Grund und jetzt diese Verunsicherung, dieses Schwimmen. Sie sind überrascht und wissen überhaupt nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Es kann dazu führen, dass Menschen in ihrem Christsein verkrampfen. Es kann sogar bis zu psychischen Störungen führen. Wie ganz anders geht Jesus mit dem Problem der Verunsicherung, der Zweifel und Anfechtung bei uns Menschen um. Zu Beginn der Predigt habe ich schon Petrus erwähnt. Die Jünger waren im Boot unterwegs, Jesus kam auf dem Wasser angelaufen. Und Petrus, vorlaut wie immer, wollte es ihm gleich tun. Er sagte zu Jesus, Johannes 14, Vers 28, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Die Bibel berichtet dann, und er, nämlich Jesus, sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Anfangs strotzte Petrus noch vor diesem Vertrauen in Jesus. Wenn du willst, dass ich übers Wasser laufe, dann ist das kein Problem. Du bist ja bei mir, mir kann nichts passieren. Und dann sieht er plötzlich die bedrohliche Umgebung. Ihm kommen Zweifel an seinem Zutrauen zu Jesus. Er kommt ins Schwimmen oder wie es in der Bibel etwas umständlicher formuliert ist, Er begann zu sinken. Wie reagiert Jesus? Er macht sich nicht lustig über die Situation, sondern er sieht die Not und reagiert sofort. Es heißt, dass er seine Hand ausstreckte, um Petrus zu retten. Wir Menschen sind geschaffen, um auf einem festen Halt zu leben. Und wir Christen können von uns sagen, wir haben diesen Halt. Und trotzdem ist es eine Alltagserfahrung, dass wir uns gelegentlich haltlos fühlen. Schwimmstunden im Leben eines Christen. Was kann die Ursache sein? Bei Petrus waren es Zweifel. Es war auch Angst im Spiel. Bei mir selber sind es auch Zweifel. Ist auch dann in Phasen, wenn ich meine Beziehung zu Gott vernachlässige. Und jeder von Ihnen kann sicherlich die Liste noch fortsetzen. Ich habe es schon häufig erlebt, dass ich mich haltlos fühlte und wodurch auch immer in Schwimmsituationen kam. Aber ich habe auch erlebt, wie schön es ist, sich von Jesus wieder auf diesen festen Grund zurückholen zu lassen. Seit dem Sündenfall sind wir Menschen auf der Suche nach einem festen Halt. Und das Schöne, die Suche macht Sinn. Jesus ist die Antwort auf unsere Fragen. Er ist das Rettungsboot. Er ist es auch, der über uns wacht, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Auch wenn wir anfangen zu zweifeln und uns von ihm entfernen. Er wacht über uns und hilft uns immer wieder, festen Grund unter die Füße zu bekommen. Er sieht, wenn wir schwimmen, und achtet darauf, dass wir nicht baden gehen. Amen.